herzlich willkommen zu Zeit für Wisscom, dem Podcast aus dem Zeitverlag rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit dem Blick aus der Praxis für die Praxis. Heute kommen wir mit einer besonderen Folge, nämlich einer Live-Aufnahme auf der Konferenz Wissen, Machen, Verändern. Kommunikation als Schlüssel für Transfer der URS7 Hochschulallianz hier in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Wir beschäftigen uns hier 2 Tage mit der Frage, wie der Wissenstransfer sowie auch eine stärkere Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirkung von Hochschulen für angewandte Wissenschaften funktionieren kann. Es soll, und hier kommt die Wissenschaftskommunikation ins Spiel, auch darum gehen, welche Formate wie wirken und wie der Brückenschlag zwischen Forschung, Praxis und Gesellschaft besonders gut gelingen kann. Wir möchten Sie alle, also alle ZuhörerInnen hier vor Ort, wir sitzen hier in einem Raum an der Hochschule, aber natürlich auch zu Hause am und im Ohr mitnehmen in einige der Gedanken und Ideen, die hier diskutiert und ausgetauscht werden. Für den Podcast habe ich 2 wunderbare Gäste, nämlich einmal Professor Dr. Dellmann, der URS7-Vorsitzende und Präsident der FH Münster. Seit April 2024 sind Sie Kopf der URS7 und wurden von den Präsidentinnen und Präsidenten der 7 Mitgliedshochschulen, die nämlich in Berlin, in Bremen, in Hamburg, Köln, München, Münster und Osnabrück sind, gewählt. Und auf der anderen Seite habe ich Frau Christina Kaufmann da, seit über 20 Jahren Erfahrung und Expertise in der Wissenschaftskommunikation und der Hochschulkommunikation. Sie hat viele Phasen mitgemacht, glaube ich, in der Wissenschaftskommunikation in diesen 20 Jahren und ist Leiterin der Hochschulkommunikation an der Hochschule München. Christina und Herr Professor Dellmann, schön, dass Sie da sind. Christina und ich kennen uns schon sehr lange, deshalb nicht wundern, dass wir uns an dieser Stelle auch duzen. So ist das aber, so machen wir das auch in diesem Podcast. Aus der Community heraus sind wir dann oft beim Du. Die URS7, und damit wollen wir jetzt erstmal starten, das ist ja die Allianz von 7 führenden Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die auf der einen Seite Forschung und Lehre und auch den Transfer eng mit Praxispartnern verzahnen. Sie, Herr Dellmann, Sie tragen die Klammer über so viele unterschiedliche Standorte und auch unterschiedliche Profile, die ja diese Hochschulen haben. Was ist eigentlich Ihre Mission in einem Satz von URS7?
Ja, die Frage passt jetzt richtig gut, weil wir gerade eben einen Strategieprozess initiiert haben, um uns als 7 Hochschulen für angewandte Wissenschaften für die nächsten Jahre gut aufzustellen. Wir haben da ein Leitbild entwickelt für 2035 und dieses Leitbild lautet, dass wir als kooperatives Netzwerk den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten möchten. Und das tun wir kooperativ, das ist uns ganz wichtig, das ist eines unserer beiden Leitziele, dass wir in all unseren Handlungsfeldern Bildung, Forschung und Transfer, aber auch Personal und Internationales miteinander kooperieren und dadurch einen Beitrag dazu leisten, gesellschaftliche Herausforderungen auch gemeinsam mit der Gesellschaft zu lösen.
Sie haben ganz zu Beginn Ihrer Amtszeit formuliert, dass die Forschung an den HAWs gesellschaftlich relevant ist. Und dann haben Sie gesagt, dafür möchten wir ein Bewusstsein bei den Menschen sowie Unternehmen und Institutionen schaffen. Ist damit Wissenschaftskommunikation eigentlich Kernaufgabe?
Ja, in dem Sinne, wie Sie die Frage gestellt haben, ist es eine Kernaufgabe, denn es geht darum, von Anfang an unsere Partnerinnen und Partner in den Unternehmen, in den Gesundheitsinstitutionen, in sozialen Einrichtungen, aber auch Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft von Anfang an einzubinden und mitzunehmen. Also insofern ist Wissenschaftskommunikation dialogisch gemeint wirklich auch eine Kernaufgabe. Es ist aber auch so ein bisschen Kür, weil wir einen Raum dafür brauchen, dass wir auch mal Dinge neu ausprobieren können, dass wir Formate ausprobieren können, dass wir Kanäle ausprobieren können und da auch unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen einen Freiraum geben, auch mal Neues auszuprobieren auf der Basis eines Vertrauens, auf die sie dann setzen können, dass sie Dinge mal ausprobieren. Das darf auch mal schief gehen, aber manchmal klappt es halt auch und dann ist es doch gut.
Das klingt sehr nach einer sehr positiven Fehlerkultur auf jeden Fall.
Das würde ich unbedingt bejahen. Ohne eine Fehlerkultur kann Wissenschaft auch nicht funktionieren. Ne? Also der wissenschaftliche Prozess funktioniert ja nicht so, dass man ein Anfang definiert, ein Ende definiert und dann linear alles abarbeitet, um dann am Ende genau das Ergebnis, was man von vornherein sowieso wusste, dann herauszuarbeiten, sondern Wissenschaft lebt von Fehlern und insofern müssen wir mit Fehlern da auch leben. Wichtig ist immer, sowohl für Hochschulen als Institution, aber auch in Forschung und Transfer, dass wir aus diesen Fehlern lernen. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste dabei.
Ja. Christina, du bist Kommunikationsstrategin, du leitest das ganze Team auch an einer Hochschule, die Hochschule München, die stark wächst, sehr forschungsstark auch ist, sehr präsent ist. Was ist Wissenschaftskommunikation für dich?
Ja, für mich oder für uns ist Wissenschaftskommunikation eigentlich alle Formen der Kommunikation aus und über Wissenschaft. Also nicht in die Wissenschaft selbst, der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin untereinander, die schließen wir da jetzt mal aus, die können das ganz wunderbar in ihrer Community. Aber wenn es darum geht, Wissenschaft in die Gesellschaft zu kommunizieren. Und uns ist ganz wichtig dabei, dass wir auch die Wissenschaftlichkeit des Wissens kommunizieren. Also welche Methode haben wir angewandt, um zu diesem Forschungsergebnis zu kommen? Wo sind möglicherweise auch Grenzen oder Vorläufigkeiten? Also das versuchen wir tatsächlich in allen Formaten mit zu kommunizieren. Und stark wachsend in den letzten Jahren sehen wir auch dialogische Formate. Also wir senden alle in die Gesellschaft nach wie vor. Und wir haben mal angefangen mit, wir machen Dialog, Social Media. Jetzt wissen wir alle, Social Media ist wenig Dialog. Das sind Likes und das sind Kommentare, auf die wir natürlich auch eingehen im Community Management. Das ist kein wirklicher Dialog. Aber wir versuchen zunehmend rauszugehen, Bevölkerung auch zu integrieren. Also nicht nur ins Gespräch zu kommen über Forschung, sondern auch zu schauen, wie kann ich mit bestimmten Gruppen, um die es jetzt vielleicht gehen soll in der Forschung, wie kann ich die integrieren, wie kann ich die einbeziehen, um auch zum Beispiel neue Forschungsfragen zu generieren. Also was interessiert überhaupt in der Gesellschaft? Was sind gesellschaftlich relevante Probleme, die wir angehen müssen?
Und auch da merkt man ja, die Art Fehlerkultur oder Lernen, Social Media, am Anfang haben es alle ausprobiert, um dann eben festzustellen, ist vielleicht nicht so dialogisch oder geht nicht so tief, wie wir es vielleicht gerne hätten oder hat auch intendierte und unintendierte Folgen. Kommen wir vielleicht auch noch dazu zu sprechen. Also insofern auch da in der Kommunikation eine lernende Organisation, höre ich bei dir raus.
Auf jeden Fall. Also jedes Format, das wir ausprobieren, und das dürfen wir zum Glück auch, stellt sich dann raus als funktioniert ganz gut, funktioniert noch nicht oder funktioniert noch nicht so. Ich kann auch gleich noch ein paar Beispiele nennen, wie wir rausgehen und auch mit Bevölkerung sprechen. Und ich glaube, Fehlerkultur gehört zu jeder Hochschule, zu jeder Universität dazu, weil Forschung funktioniert auch erstmal nicht fehlerfrei. Und zur Forschung gehört auch, dass wir einen Forschungsansatz verfolgen und dann funktioniert es aber auch nicht.
Mhm. Und trotzdem ist es etwas, das Thema Evaluation, was ich finde, erst in den letzten Jahren in der Wissenschaftskommunikation stärker geworden ist. Also wirklich mal systematisch hinzuschauen, was funktioniert nicht, wo setzen wir unsere Ressourcen ein. Wie ist da dein Gefühl?
Ich glaube, da stecken wir tatsächlich noch ziemlich in den Anfängen. Mhm. Also es gibt Organisationen, die zeigen uns auf Wissenschaft im Dialog, NAWIC, ist Evaluation ein großes Thema. Aber mein Eindruck ist, und da gehört die Hochschule München auch dazu, wir machen noch sehr wenig Evaluation. Mhm. Das ist ganz oft auch so ein Gefühl, hat das jetzt funktioniert? Hat es gut geklappt, weil der Post ist viral gegangen? Sind die Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung zufrieden? Wie ist die Stimmung? Aber dass wir wirklich auswerten, also wir machen uns da jetzt tatsächlich erst auf den Weg, haben uns jetzt ein paar Methoden überlegt, gerade bei Formaten, wo wir wirklich rausgehen. das steckt bei fast allen noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und das ist auch natürlich eine Ressourcenfrage.
Ja, ganz klar. Also, wenn du mal auf deinen Alltag guckst, was würde da so deinen Alltag vielleicht in 3 Worten beschreiben?
Ich brauche 4, darf ich?
Darfst du auch, gerade so.
Also es ist auf jeden Fall übersetzen, also Wissenschaft verständlich machen, erklären. Es ist vernetzen auf jeden Fall, AkteurInnen vernetzen miteinander. Mhm. Es ist vermitteln zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und es ist zunehmend auch befähigen. Mhm. Also WissenschaftlerInnen, die kommunizieren wollen, auch zu unterstützen, zu beraten, zu schulen. Das ist auch ein Thema, was es noch gar nicht so lange gibt, glaube ich, in den Hochschulen und Universitäten. Zum Befähigen gehört auch Schützen. Also wir haben den SciComm-Support, der WissenschaftlerInnen bei Angriffen in der Öffentlichkeit unterstützt und berät. Und das merken wir auch in der Hochschule zunehmend. Die Lust haben, Wissenschaftskommunikation zu machen, es müssen auch nicht alle sein, aber die Lust haben und eine intrinsische Motivation, die wollen wir auch unterstützen.
Ja, zum SciComm-Support haben wir eine eigene Folge gemacht, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Also wer es nachhören möchte, ich glaube, es ist Folge 27 oder 28 mit Julia Wand. Und es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Institution, die da jetzt ja auch verstetigt ist erstmal, also für die nächsten Jahre gesichert. Da wirklich auch sowohl den rechtlichen Support als auch die Kommunikationsexpertise zu geben bis hin zum psychologischen Support, aber auch Workshops anzubieten und ähnliches. Also da seid ihr ja auch ganz stark mit dabei. Wissenschaft steht derzeit mehr denn je trotzdem auch unter Druck. Es gibt mehr Öffentlichkeit oder vielleicht sogar Öffentlichkeiten, wenn man an die verschiedenen Blasen denkt. Es gibt mehr Erwartungen, es gibt weniger vielleicht auch ausgewogene Gatekeeper. Also die mediale Öffentlichkeit war eine übersichtlichere, wenn man noch ein paar Jahre zurückdenkt. Die Macht der Plattformökonomie kommt dazu, jetzt KI, also wo ja auch da wieder eine deutliche Veränderung ist. Es gibt also ein deutliches Tempo in der Kommunikationsstruktur der Welt, würde ich sagen. Zugleich sind viele Hochschulen für angewandte Wissenschaften organisatorisch noch, sagen wir mal, so gebaut, dass viel Pressearbeit in den Kommunikationsabteilungen liegt. Also noch nicht immer und in jeder Hochschule, einzelne Ausnahmen natürlich abgesehen, ist eine strategische Verankerung von Wissenschaftskommunikation gibt. Ist jetzt vielleicht der Moment, die Verantwortung für Kommunikation an den Hochschulen auch nochmal neu zu denken, Herr Dellmann?
Also wo stehen wir eigentlich in den letzten Jahren, wenn ich mal so 5 Jahre zurückdrehe? Dann haben wir eine Zeit gehabt, wo wir ja viele Herausforderungen hatten. Wir haben unsere Arbeit gemacht, wir haben Lehre, Weiterbildung, Forschung, Transfer gemacht. Und dann kam mit einem Tag auf den anderen eine Corona-Pandemie, die Hochschulen völlig kalt erwischt hat, auch wenn wir uns ein bisschen mit digitaler Lehre auch schon vorher beschäftigt haben. Aber eigentlich war das wirklich, wirklich ein Gamechanger. Und danach hat es gar nicht mehr aufgehört mit diversen wirklich tiefgreifenden Veränderungen. Angriff Russlands auf die Ukraine, die daraus folgenden Probleme mit Energieversorgung und so weiter und so fort. Wir sind in den letzten 5 Jahren in einer Phase, in der wir gar nicht mehr hinterherkommen, das Wort multiple Krisen überhaupt nochmal auszudefinieren. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, in dem wir uns befinden. Hochschulen haben aber ganz klar einen staatlichen Auftrag. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir haben den Auftrag, junge Menschen oder auch ältere Menschen auszubilden, weiterzubilden, gemeinsam mit Akteuren in der Gesellschaft Lösungen für drängende Fragestellungen herauszuarbeiten, gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten. Und all das gilt es ja auch zu kommunizieren, sowohl intern in die Hochschule hinein. Wir haben Tausende, also wir 7 Hochschulen haben Tausende von Beschäftigten, die ja in diesen Krisen auch leben und damit umgehen und zur Arbeit kommen und sich fragen, was passiert eigentlich da draußen gerade? aber natürlich auch in der externen Kommunikation, dass wir erklären müssen, wie wir Hochschulen mit diesen Krisen umgehen, welchen Beitrag wir zur Lösung da leisten können und auch wollen. Nicht nur aufgrund des staatlichen Auftrags, sondern weil wir es auch intrinsisch wollen. Und natürlich muss man dann Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen strategisch aufstellen. Auf jeden Fall.
Mhm. Christina, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der Hochschule München seid ihr insofern da auch Vorreiterin gewesen, weil ihr im Dezember 2024 die Strategie Wissenschaftskommunikation von der Hochschulleitung verabschiedet habt. Wie kam es dazu, dass das Thema so zentral verankert wurde? Ist das genau das, was Herr Dellmann jetzt auch sagt, die Reaktion auf die Welt und die Welt, in der wir uns befinden? Und hat das auch was verändert? Also hat das sozusagen, jetzt sind wir ein Jahr weiter, hat das für euch eine Veränderung auch gebracht?
Ich weiß gar nicht, ob es die Veränderungen, die gesellschaftlichen gewesen sind. Bei uns gab es so zwei Kernpunkte, würde ich sagen. Tatsächlich gab es 2022 ein neues bayerisches Hochschulinnovationsgesetz, in dem Wissenschaftskommunikation als Aufgabe von Hochschulen und Universitäten adressiert wurde. Und das haben wir aufgenommen und einfach mal geschaut, wie ist es denn in der Hochschule? Wir haben viel Wissenschaftskommunikation gemacht an unterschiedlichen Stellen, aber sie war nicht strategisch fundiert oder zumindest nicht über die ganze Hochschule hinweg. Und dann haben tatsächlich zwei Abteilungen, nämlich die Hochschulentwicklung und die Hochschulkommunikation, wir haben uns einen Auftrag im Präsidium abgeholt und gesagt, wir würden da gerne mal für die ganze Hochschule auf dieses Thema gucken, damit wir da besser aufgestellt sind, weil wir haben da ein enormes Potenzial gesehen. Und wir haben dann ein Sounding Board gebildet mit AkteurInnen aus der Hochschule, die auch schon im Thema Wissenschaftskommunikation aktiv sind. Und das reichte von Studierenden, die große studentische Projekte machen, über WissenschaftlerInnen, die viel kommunizieren, auch in die Gesellschaft, bis zu KollegInnen aus verschiedenen Abteilungen, also Graduate School, Forschung, Bibliothek, Kooperation und Transfer. Also jeder macht so, beackerte so sein Feld. Und die Vernetzung war einfach nicht gut genug, war jedenfalls unser Eindruck. Und dadurch, dass wir dann wirklich gemeinsam immer wieder geschaut haben, was sind unsere Zielgruppen, warum sind das unsere Zielgruppe, welche Ziele verfolgen wir damit? Also natürlich wollen wir die Hochschule München auch sichtbarer machen, aber das ist nicht das Einzige. Und die Veränderung, die wir wirklich gemerkt haben in diesem einen Jahr, seit die Strategie steht, ist, dass sich durch die Integration vieler AkteurInnen der Hochschule so ein Ownership gebildet hat. Dass sich da auch, also dass, glaube ich, bei vielen so diese Strategie gut angekommen ist, okay, wir machen da was zusammen, wir vernetzen uns da. Wir haben dann zum Beispiel, um die Strategie bekannter zu machen, auch über das Sounding Board hinweg, wir haben es genannt, wow, wie Wissenschaftskommunikation, einen Parcours gemacht, in dem wir Themen aus der Wissenschaftskommunikation ganz kurz vorgestellt haben mit praktischen Übungen. Also 10 Minuten Küchenzuruf formulieren, 10 Minuten Video, wie ist das, wenn ich vor so einer Kamera stehe, was für Bilder benutze ich, was mache ich jetzt für einen LinkedIn-Post dazu, wie mache ich vielleicht Co-Creation. Und es ist wahnsinnig gut angekommen, weil viele das erste Mal Berührung hatten mit Wissenschaftskommunikation und gemerkt haben, es tut gar nicht weh, es kann einfach sogar spannend machen, sein.
Ne? Ja. Ja, super gut. Also genau das zeigt ja, man muss die Räume schaffen und wenn die Räume da sind und das Vertrauen, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, Herr Dellmann, auch mit der Fehlerkultur, man darf das mal ausprobieren und es darf auch schief gehen, dann kann man wahrscheinlich mit der Kommunikation auch eine große Begeisterung schaffen und auch so eine Ownerschaft.
Ja, und diese Begeisterung ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, weil was können wir denn bieten, wenn jemand auch noch neben Lehre und Forschung und Transfer und Drittmittelanträge stellen, jetzt auch noch kommunizieren soll? Also wir haben, bei uns gibt es jetzt Ermäßigungsstunden, aber in einem ganz begrenzten Umfang für die begnadeten KommunikatorInnen. Und bei allen anderen, würde ich sagen, müssen wir intrinsische Motivation wecken. Mhm. Und das funktioniert mal und mal funktioniert es nicht. Also ich habe auch schon Wissenschaftler gehabt, der gesagt hat, boah, jetzt war ich in den Tagesthemen und die haben einen Satz von mir gesendet und alles Wichtige, was ich gesagt habe, haben die rausgeschmissen. Frau Kaufmann, das mache ich nie mehr. Und den kriege ich dann auch schwer dazu, das doch nochmal mit mir zu probieren. Mhm. Und dann gibt es aber die, die Erfolge haben und die merken, oh, mein Post geht jetzt viral oder wird einfach ganz, mein Video, das wir gemacht haben, das wird ganz viel geklickt. Oder ich war in der Zeitung und jetzt haben mich KollegInnen schon angesprochen darauf. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass da WissenschaftlerInnen auch Spaß haben und Erfolg haben, dann kriegen wir sie auch dazu, das wiederzumachen mit uns.
Mhm. Herr Dellmann, wo sehen Sie denn die besondere Rolle der HAWs jetzt nochmal oder der FHs, auch im Unterschied zu den anderen Hochschultypen vielleicht? Wir haben es gerade gehört, Wissenschaftskommunikation kommt meist noch dazu. Jetzt ist auch die Lehrverpflichtung schon sehr hoch an den HAWs oder das sehr streiche ich mal, sollte gar nicht wertend sein, das ist mehr eine Beobachtung. Wo man sagen könnte, vielleicht ist die zeitliche Ressource gar nicht so gegeben, aber auf der anderen Seite gibt es eben Themen, die vielleicht leichter zu kommunizieren sind als gewisse Themen der Grundlagenforschung, einfach weil sie einen stärkeren Anwendungsbezug haben. Heißt das automatisch jetzt einfachere Kommunikation oder vielleicht auch komplexere Zielgruppen?
Ja, ich glaube, das Stichwort Zielgruppen ist dabei ganz, ganz wichtig. Wen möchte ich denn eigentlich im Rahmen der Wissenschaftskommunikation erreichen? Und wenn es um Zielgruppen wie Geldgeber, Politik, meinetwegen auch private Geldgeber angeht, dann ist es, denke ich, für eine HAW, die wirklich anwendungsorientiert ist und wirklich auch kooperativ Forschungsprojekte angeht und gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern versucht, da Lösungen zu finden, da kann dann Wissenschaftskommunikation einfacher gelingen, weil wir deutlicher aufzeigen können, wo könnte ein Ergebnis liegen oder wie sieht zumindest der Ergebnispfad aus. An der Stelle ja. Ich glaube auch bei der Zielgruppe Bürgerinnen und Bürgern oder auch lokalen Politikern ist es einfacher für eine HAW aufzuzeigen, welche Veränderungen wir vor Ort in einem Reallabor zum Beispiel in Zusammenarbeit auch mit Bürgerinnen und Bürgern der Gesellschaft, welche Veränderungen wir dabei bewirken können. Das ist, glaube ich, schon einfacher zu erklären als irgendeine hochkomplexe Grundlagenforschung, die wirklich nur 3-4 Menschen in Deutschland überhaupt verstehen und mehr nicht. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich aufgrund unserer Art des Hochschultypus eine große Chance, die wir aber auch nutzen müssen.
Mhm. Und wenn man jetzt mal vielleicht auf die URS-7-Mitglieder schaut, die Sie ja besonders gut kennen, wo würden Sie sagen, das sind Formate, die besonders effektiv genutzt werden? Also ich selbst habe die URS7 sehr stark wahrgenommen, zum Beispiel bei den Roadshows zur Gewinnung von ProfessorInnen, was ja auch eine Form von Kommunikation war, Begeisterungskommunikation auch über den Typus der HAW-Professur, also Kommunikation zur Gewinnung von Personal. Ist das auch ein strategisches Ziel von URS7 und haben Sie vielleicht noch andere Formate, wo Sie sagen, da haben wir eigentlich strategische Ziele und da haben wir Kommunikationsformate, die das besonders gut sozusagen auch unterstützen?
Ja, also vielleicht das Format Roadshow, das muss man für die Hörerinnen und Hörer nochmal erläutern. Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, die wir an unseren verschiedenen Hochschulen reihum für die Zielgruppe von Doktorandinnen, Postdoktoranden anbieten, um sie für eine HAW-Professur zu gewinnen. Wir nutzen dabei Testimonials, also insbesondere Neuberufene, die dann aus dem Leben heraus und nicht aus der Perspektive eines älteren Hochschulpräsidenten erzählen, wie denn Bildung und Forschung an einer HAW wirklich funktioniert. Dieses Format können wir als URS7 nur deswegen anbieten, weil wir da zu siebt dran arbeiten. Mhm. Als FH Münster könnte ich ja niemals nach München mit meiner ganzen Mannschaft fahren und das dann in einem Hörsaal in München durchführen. Das wäre schlichtweg zu teuer. Also da profitieren wir von unserer Kooperation. Das ist ein Format, was sich gerade anbietet, und es ist ein Kommunikationsformat, weil wir eine spezielle Zielgruppe versuchen, auf den Hochschultypus HAW hinzuweisen, die immer noch heute teilweise diesen Hochschultypus nicht kennen, mhm, und genau dadurch aber auch darauf aufmerksam werden. Wir haben ein anderes Format jetzt gerade entwickelt für dieselbe Zielgruppe. Das ist eine App, bei der wir versuchen, unsere Hochschulen mit Interessentinnen und Interessenten an einer Professur über die App miteinander zu verbinden. Also im Grunde genommen ein Tinder
die HAW-Professur.
Für Interessierte an einer HAW-Professur. Wir haben lange überlegt, ob wir es Finder nennen, also FH, Inder, haben uns dagegen entschieden. Wir nennen es Cyper, ist gerade zum Download auch in den gängigen Portalen halt herunterzuladen.
Stellen wir auch in die Shownotes natürlich. Dass
das
man dann,
ist ja super. Klasse, dann hat ja der Werbeblock funktioniert.
Hat funktioniert.
Aber wir nutzen auch andere Formate, die HAW-typisch sind, bei denen wir die Zielgruppen sehr früh und sehr gut erreichen. Ich hatte gerade das Format Reallabor zum Beispiel genannt, bei denen wir, jetzt kann ich da ein Beispiel meiner eigenen Hochschule nennen, bei denen wir einen Straßenzug komplett in Zusammenarbeit mit Studierenden und unter Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern neu denken konnten. Und das geht jetzt ein in die Stadtplanung, bei dem dann das ganze Areal entsprechend neu gedacht wird. Und da gehen diese Erkenntnisse mit ein. Das Format war jetzt kein dialogisches Format im Sinne von wir sitzen an einem Tisch und reden miteinander, sondern es war ein Zusammenarbeiten an einer konkreten Problemstellung, was ja auch eine Form der Kommunikation ist.
Ja, ganz klar. Das sind dann die partizipativen Formate tatsächlich. Christina, jetzt nochmal die Frage an dich. Du hast vorhin schon gesagt, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die den einen Satz in den Tagesthemen hat und dann sagt, das mache ich nie wieder. Viele Forschende fürchten ja genauso diesen Verständlichkeitsverlust. Also ist das zu einfach? Simplifizierung. Wie kann ich diesen Spagat gehen, einerseits die Simplifizierung zu vermeiden und trotzdem Zielgruppen zu erreichen, die nicht tagtäglich mit Wissenschaft zu tun haben?
Keine Angst haben, Wissenschaft wirklich verständlich zu erklären. Ich glaube, da sind wir auch sehr deutsch oder vielleicht sogar sehr europäisch. Das sieht ja im Angelsächsischen ganz anders aus. Da lese ich eine Forschungsliteratur und das ist ein halber Roman. Tatsächlich geht es mir so, dass mich das nervt, weil ich denke, kommen die jetzt mal zum Punkt. Aber da wird Forschung einfacher erklärt. Und wir benutzen, glaube ich, oft Sprache noch, Wissenschaftssprache, so als Distinktionsmerkmal. Und das muss es nicht sein. Also ich muss Dinge verständlich erklären können. Also vielleicht nicht bis ins Letzte, aber bis ins Letzte muss es ja auch niemand verstehen unbedingt, der nicht auch Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder klar machen. Wir haben ein Format entwickelt, das nennen wir Mindsnacks. Das sind so Wissenshäppchen, also Snacks to go. Das sind Postkarten zu den Themen Gesellschaft, Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Immer mit ganz kurzen Forschungsfragen, die durchaus auch mal provokant sein dürfen. Also zum Beispiel, warum sterben Arme früher? Oder macht Zocken meine Konzentration oder sozusagen verbessert die meine Konzentration.
Oder die meines Kindes. Ich glaube, diese Postkarte wäre ein Renner.
Und dann erklären wir diese Fragen ganz kurz in zwei Sätzen hinten auf dieser Postkarte. Und wer Lust hat, dann gibt es natürlich noch Filme dazu und es gibt Interviews. Und es gibt WissenschaftlerInnen, da scheitern wir. Wir scheitern gemeinsam daran, das zu formulieren, weil die dann sagen, das ist nicht so einfach oder ich kann es nicht so einfach erklären. Und es gibt die, die zu uns kommen und sagen, ich will auch so eine Postkarte haben. Und das muss ich aber noch erzählen, weil auf dieses Format sind wir echt stolz tatsächlich. Wir gehen damit auch auf die Straße. Also wir nehmen dann WissenschaftlerInnen mit und gehen damit auf Festivals, wir gehen in Einkaufszentren. Da haben die Leute nämlich viel Zeit, vor allem Jugendliche oder ganz oft Zeit, und erklären Wissenschaft. In der Regel gibt es auch was zum Mitmachen. Und dann hat man so am Ende des Tages vielleicht 40, 50 interessante Gespräche. Meine KollegInnen lieben das und das ist unglaublich aufwendig. Also ich habe eine ganz hohe Kontaktqualität. Ich erreiche da Menschen, die ich sonst wirklich nicht erreiche, die keinen Fuß in die Hochschule setzen. Aber es ist echt Kernarbeit.
Mm, total. Und du sagst jetzt gerade schon, Wirkung der Kommunikation, das kann ich ja nicht in Klickzahlen messen. Also wir haben ja zu Beginn schon gesagt, eigentlich ist so diese Welle von je mehr Klicks, desto besser vorbei. Aber wie messe ich denn Wirkung eines solchen Formats, dass ich weiß, diese Ressource, die ich da reinstecke, das ist ein guter Invest?
Das ist schwierig. Tatsächlich messen wir es noch nicht. Mhm. Also da gibt es im Moment auch, sehe ich da keine direkte Messung, weil ich weiß natürlich nicht, ob ein Jugendlicher, mit dem ich da gesprochen habe, 4 oder 5 Jahre später oder 2 Jahre später sich an unserer Hochschule bewirbt. Und das müsste es ja nicht mal. Ich wäre auch schon glücklich, wenn er sich an einer anderen bewirbt. Aber das ist zu messen extrem schwierig. Das ist wirklich so ein bisschen gefühlig. Ist das jetzt angekommen? Sind viele Leute stehen geblieben? Sind wir mit denen ins Gespräch gekommen? Haben die was ausprobiert? Haben die nachgefragt? Also man entwickelt schon ein Gespräch dafür. Ist das heute gut gelaufen oder ist es nicht gut gelaufen? Welche Projekte sind angekommen? Habe ich es verständlich erklärt? Hätte ich es anders erklären müssen? Aber eine wirkliche Wirkungsmessung machen wir noch nicht.
Mhm. Braucht es vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wenn ich trotzdem weiß, Jugendliche erreiche ich sonst nicht so gut mit Rückfragen und dort erreiche ich sie, dann kann das ja schon genau die Wirkung sein, auch an der Stelle. Wie würden Sie das sehen, so als Hochschulleitung auch, Herr Dallmann? Die Angst von Forschenden vor dem Verständlichkeitsverlust, also sozusagen, gibt es eine Simplifizierung? Das hat ja auch viel mit einem Selbstverständnis von Wissenschaft zu tun. Wie kann man das aus Ihrer Perspektive vielleicht, diese Angst, nehmen?
Also erst einmal, glaube ich, muss man wirklich verstehen, was da im Kopf des Forschenden vor sich geht. Das ist ja nicht gerade unterkomplex, was dort geleistet worden ist. Und natürlich gibt es, weil es ja gerade aus einer intrinsischen Motivation herrührt, gibt es natürlich das Bedürfnis, es auch so genau wie möglich zu erklären. Das muss man erstmal verstehen, das muss man akzeptieren, um dann Hilfestellung zu geben. Also man muss auch verstehen und akzeptieren, dass es Ängste gibt, auch bei Forschenden. Natürlich dürfen Menschen unsicher sein und Ängste haben, warum dann nicht auch Forschende? Wo können wir da helfen? Wir können da unterstützen. Und gerade weil wir HAWen besonders interdisziplinär aufgestellt sind, ist das schon ein Schlüssel, wo wir unseren Forschenden erklären können, wie man diesen Support sich selbst auch schaffen kann. Wir sagen dann nämlich, versucht das doch mal jemandem zu erklären, der aus einer anderen Fachdisziplin kommt. Dann ist man nämlich schon mal gezwungen, nicht sein Fachvokabular zu benutzen, sondern, das kennen wir aus dem englischsprachigen Raum, sondern etwas einfachere Vokabeln, die halt zumindest mein Gegenüber verstehen kann. Das ist schon mal so der erste Weg, bei dem es dann ja vielleicht nicht einfacher, aber verständlicher formuliert wird. Und das wäre schon, sagen wir mal, der erste Schritt, um so eine Unsicherheit da abzubauen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem relativ neuen Format. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das Format heißt, bei dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von uns in Kneipen gehen und dort erklären, was sie eigentlich machen. Mhm. Und aufgrund, weil das ja dialogisch ist, aufgrund von Rückfragen werden sie dann gezwungen, Dinge so verständlich zu formulieren, dass auch der Gegenüber die Chance hat zu verstehen, was ist da eigentlich gewesen, was ist da eigentlich erforscht worden.
Da sind wir wieder bei den dialogischen Formaten, die, glaube ich, im Moment einfach im Kern des Verstehens und sich Austauschens ganz oft stehen. Jetzt gibt es ja auch, und gerade an den HAWs, wo es auch Industriekooperationen gibt oder Themen, die unter Verschluss bleiben müssen, Momente, wo ich sehr bewusst nicht kommunizieren kann. Weil zum Beispiel ein Praxispartner sagt, das sind Erkenntnisse, mit denen wollen wir ein Produkt entwickeln, beispielsweise. Oder es geht um Patentfragen. Oder jetzt kommt das ganz große Thema Dual Use, glaube ich, auch auf uns zu. Das heißt, es gibt ja auch die Momente, wo man ja Unsicherheiten hat, Interessenskonflikte, Fehlversuche, aber auch Themen, wo man sagt, die müssen verschlossen bleiben. Wie gehen Sie damit um?
Das Thema ist nicht neu. Das machen wir eigentlich seit 50 Jahren, seitdem wir nämlich mit Industrie und Wirtschaft zusammenarbeiten. Da gibt es Kooperationsverträge, in denen dann solche Vertraulichkeitsklauseln unterschrieben werden. Und damit müssen wir umgehen, denn sonst würden wir Dinge verunmöglichen, die aber relevant sind und die auch erforscht werden müssen. Das müssen wir auch in der Wissenschaftskommunikation aushalten. Das, also da gucke ich in Richtung Frau Kaufmann. Ich kenne das aus unserer Pressestelle, dass man dann sehr mit großem Bedauern feststellt, oh, das dürfen wir nicht kommunizieren, weil wir unterschrieben haben, dass es halt einer Vertraulichkeit unterliegt. Die Alternative wäre ja, wir gehen gar nicht in dieses Projekt rein und würden spannende Erkenntnis nicht für den Partner dann entwickeln. Da ist eine Grenze an Kommunikation nach außen, die können wir nicht überwinden, die können wir nicht übertreten.
Aber mein Eindruck ist, es gibt immer weniger Projekte, wo das so ist. Also es gibt natürlich Industrieforschung, wo wir das haben, aber wir haben ja auch zunehmend, alle HAWen in den letzten Jahren, viel, viel mehr öffentliche Forschungsprojekte, also öffentlich geförderte Drittmittelprojekte. Da ist es natürlich nicht so. Da wollen wir ja auch, dass Erkenntnisse weitergehen.
Das heißt, es gibt genug zu kommunizieren, würdest du sagen?
Ich sage mal, ich bin froh, wenn wir das wegschaffen, was bei uns auf dem Schreibtisch landet. Also als ich angefangen habe vor 20 Jahren, da hatte ich einen Chef und der hat dann manchmal gesagt, oh, Frau Kaufmann, das steht jetzt schon seit 5 Tagen oder seit einer Woche auf der Homepage. Können wir mal gucken, ob wir was anderes haben? Ich muss da wirklich immer noch drüber lachen, wenn ich das heute höre. Heute ist ja eigentlich so, dass du 10 Projekte hast und musst eins auswählen, was dazu führt, dass wir immer mehr auch dezentrale Kommunikation in den Fakultäten machen und fördern. Also wir können nicht mehr von jedem EU-Forschungsprojekt, da haben sie teilweise 50 Seiten Communication Paper, was sie machen müssen während dieses Projektes. Und dann steht da drin, jeden Monat ein Post. Und für das Projekt ist es toll, wenn ein neuer Doktorand gekommen ist oder eine neue Maschine angeschafft wurde. Geht dann hochschulseitig nicht mehr. Darum befähigen wir tatsächlich auch die dezentralen Kommunikationen. Töre, aber die Themen gehen uns nicht aus.
Das glaube ich sofort. Wir wollen mal eine schnelle Kurzantwortrunde einfügen, damit wir alle nochmal auf die kurzen Antworten und die intuitiven Antworten vielleicht auch kommen. Das heißt, es gibt 2 Auswahlmöglichkeiten und Sie beide antworten einfach spontan, was Ihnen näher liegt. Und dann können wir mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich würde sagen, wir starten, dass Christina, du die erste Antwort gibst und Herr Dellmann die zweite und dann machen wir es umgekehrt. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Also Pressemitteilung oder TikTok-Video?
Beides für unterschiedliche Zielgruppen mit dem gleichen Thema.
Herr Dellmann?
Pressemitteilung, wenn die Zielgruppe die ist, die wir mit der Pressemitteilung erreichen wollen.
Ich sehe schon, die Antworten weichen mir etwas aus und sind nicht ganz intuitiv. Also wir wollen das noch ein bisschen auf den Punkt bringen jeweils. Reallabor, Herr Dellmann, jetzt bin ich bei Ihnen, oder vielleicht White Paper?
Reallabor.
Christina?
Ja, Reallabor, Co-Creation.
Ja. Dann bei der Frage nach der Zielgruppe schauen wir mal drauf. Kommunale Politik oder Mittelstand?
Mittelstand.
Mittelstand.
Beide beim Mittelstand. Wenn man sagt Mittelstand oder die Bevölkerung vor Ort?
Mittelstand.
Intuitiv wird ja jetzt bedeuten, dass ich schnell antworte. Es kommt darauf an, so wie die Juristen dann gerne sagen. Bevölkerung.
Mhm. Und dann vielleicht noch, wobei, das hast du fast vorhin schon beantwortet, Christina, ein viraler Post oder eine kleine intensive Veranstaltung?
Jetzt muss ich aber echt länger antworten, das geht nicht so schnell. Also okay. Spontane Antwort ist die kleine, schnuckelige Veranstaltung, weil die eine extrem hohe Kontaktqualität hat. Aber ganz ehrlich, ein viraler Post ist auch cool.
Mhm. Herr Dellmann?
die kleine intensive Veranstaltung, weil Kommunikation ein sozialer Prozess ist.
Mhm. Da sind wir doch schon mal ein bisschen weiter eingestiegen. Dann kommen wir jetzt nochmal zur Frage Ihres Lieblingsformats. Gibt es ein Lieblingsformat von Ihnen beiden?
Also tatsächlich, ich habe es ja schon, habe es eben schon ein bisschen geschildert. Unsere Mindsnacks, unser Wissen to go, machen wir seit 2,5 Jahren in der Hochschule. Wir suchen gerade ein neues Format und kommen immer wieder dazu, oh, können wir nicht eigentlich Mindsnacks weitermachen? Vielleicht nochmal ein bisschen verändern mit anderen Zielgruppen. Das ist schon ein Format, auf das wir wirklich stolz sind. Und das haben meine Kolleginnen gemacht. Da hatte ich keine große Beteiligung, außer dass ich hinterher gesagt habe, finde ich gut. Mhm. Aber es kommt einfach gut an und wir können einfach ganz verschiedene Zielgruppen damit erreichen, weil wir es eben auch crossmedial spielen. Und das gefällt mir besonders gut, dass wir viele WissenschaftlerInnen mittlerweile haben, die da mitmachen möchten. Und das ist nicht normal. Oder das ist nicht üblich.
Es ist nicht selbstverständlich, ne? Weil das ist einfach eine Zeitressource.
Selbstverständlich ist vielleicht der bessere Begriff, genau. Weil es kostet natürlich Zeit. Mhm. Und wir sagen, du darfst auch nur mitmachen, wenn du auch die Zeit aufbringst, zum Beispiel mit uns mal rauszugehen auf irgendein Event.
Mhm. Ja, Zeit ist in unserer Zeit, finde ich, das größte Gut, was man eigentlich schenken kann. Haben Sie ein Lieblingsformat, Herr Dellmann?
Mein Lieblingsformat ist das persönliche Gespräch, mhm. egal ob zu zweit oder zu zehnt oder in welcher Gruppengröße auch immer. Aber erst dann kann ich auf mein Gegenüber wirklich reagieren und merke auch, welche Reaktion mein Gegenüber hat.
Das ist ein schönes Format, auf jeden Fall. Jetzt ist ja nicht jede Person, jede Forscherin eine geborene Kommunikatorin. Das heißt, es braucht Kompetenzaufbau, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, und auch Skills und Strukturen. Was raten Sie, Herr Dellmann, vielleicht WissenschaftlerInnen in frühen Karrierephasen? Kommunikation annehmen, ausprobieren, vieles tun oder erstmal den Weg gehen der wissenschaftlichen Karriere und ich sag mal, nach der Lebenszeitprofessur sich mit dem Thema beschäftigen. Oder mit der Lebenszeitprofessur.
Das war jetzt aber eine rhetorische Frage. frühzeitig ausprobieren. Mhm. Also kurzer Schwenk in die eigene Entwicklung. Ich habe gelernt, vor einer Gruppe zu stehen, als ich Tutor im dritten Semester war. Und habe gemerkt, das geht. Also man lernt durch das Ausprobieren, durch das Tun. Und deswegen würde ich jeder Wissenschaftlerin, jedem Wissenschaftler raten, es einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, sich Feedback holen und dieses Feedback zu nutzen, um sich daran weiterzuentwickeln.
Das heißt tatsächlich auch ausprobieren plus Evaluation, was da ja drin steckt. Christina, wie siehst du das aus sozusagen Expertinnensicht? Und ihr seid ja auch ein Stück weit Serviceeinrichtung an der Stelle, würde ich jetzt mal sagen, für die Hochschule, weil man ja schon sagt, bei euch laufen ja viele dieser Themen dann auch auf. Was würdest du NachwuchswissenschaftlerInnen vielleicht raten?
Bin ich aber ganz bei Herrn Dellmann. Also trauen Sie sich, probieren Sie es aus. Wir unterstützen Sie dabei. Und junge WissenschaftlerInnen sind auch zum Beispiel an den sozialen Medien ja viel dichter dran oft als vielleicht ältere gestandene WissenschaftlerInnen, die jetzt nicht unbedingt TikTok machen wollen und die sowieso schon auf den sozialen Medien auch unterwegs sind. Und wir merken auch, gerade wenn sie mal mit rauskommen und dann gute Gespräche oder interessante Gespräche haben mit Zielgruppen aus der Bevölkerung, dann die können einfach gut erklären. Die können auch noch einfach erklären. Das ist nicht abgehoben. Und dann haben sie auch Spaß dran. Also ich würde jedem raten, probier es einfach mal mit uns aus und wir stehen da an deiner Seite.
Das finde ich ist ja auch nochmal das Gute zu sagen, da gibt es Support. Also da gibt es Strukturen, die dann eben auch wissen, wenn etwas schief geht, wie können wir unterstützen zum Beispiel auch an dieser Stelle.
Ja, absolut. Also nicht jeder Wissenschaftler und nicht jede Wissenschaftlerin ist ein begnadeter Kommunikator. Muss er oder sie auch nicht sein. Muss nicht zu den Kernkompetenzen gehören. Aber wenn so ein Grundinteresse da ist, dann befähigen wir natürlich auch gerne, indem wir Schulungen anbieten oder auch externe Kommunikationsschulungen. Also wir wollen Kompetenzen entwickeln. Wir unterstützen auch mit Leitfäden, mit Beratung, mit Sprechstunden. Wir versuchen da Anreize zu schaffen und auch Austauschformate. Wir planen jetzt gerade für 26 ein Jourfix Wissenschaftskommunikation, wo wir WissenschaftlerInnen zusammenbringen, um sich auszutauschen zu ihren Erfahrungen, um Best Practices gegenseitig vorzustellen. Und ich glaube, das kann einfach auch helfen, zu sagen, das hat der Kollege oder die Kollegin schon mal gemacht, tut gar nicht weh.
Klingt ja alles ganz traumhaft. Die Hochschulleitung steht voll hinter der Wissenschaftskommunikation. Die Wissenschaftskommunikation kann diese ganzen tollen Dinge anbieten. Jetzt ist ja meine Rolle, einmal vielleicht nochmal so ein bisschen reinzugehen und zu sagen, es ist ja auch eine ganz schöne Anspruchshaltung, oder die da sozusagen auch an die Wissenschaftskommunikation, an die Hochschulkommunikation gestellt wird. Braucht es eigentlich oder wünschen Sie sich vielleicht auch, Herr Dellmann, von der Politik bessere Rahmenbedingungen für die Wissenschaftskommunikation? Dass man also sagt, es braucht ja doch auch am Ende des Tages mehr Ressourcen. Also ich finde es faszinierend, dass wir so lange gesprochen haben, ohne dass das Thema Ressourcen von Ihrer beiden Seite kam. Deshalb bin ich jetzt diejenige, die einmal sagt, brauchen wir trotzdem mehr Ressourcen?
Es braucht vor allem eine Verlässlichkeit der Ressourcen. Also ich kann gut damit leben, wenn wir wie alle staatlichen Institutionen tatsächlich auch unser Geld sinnvoll einsetzen müssen. Aber es braucht da eine Verlässlichkeit. Die würde uns schon enorm weiterhelfen. Momentan ist diese Verlässlichkeit in manchen Bundesländern, nicht in allen, aber in manchen Bundesländern nicht gegeben. Ich spreche da jetzt bewusst für alle. Ja, wenn wir jetzt speziell über Forschungsförderprogramme sprechen, wird es auch helfen, wenn ein bestimmter Anteil dann auch für Wissenschaftskommunikation reserviert würde oder zumindest so viel Freiheit in der Verwendung der Ausgaben dann gelassen wird, dass man das ohne große regulatorische Nachweise führen zu müssen, dann auch guten Gewissens so einsetzen darf, wie man es für sinnvoll und richtig hält. Mhm.
Christina?
Also ich habe gelernt, jammern hilft einem manchmal selber, wenn man was los wird, aber sonst hilft es nichts. Mhm. Und wir haben in unserer Strategie Maßnahmen, die unter Ressourcenvorbehalt sind. Was zur Folge hat, dass wir 2025 Dinge nicht getan haben und dass ich jetzt schon weiß, 2026 machen wir sie auch nicht, weil wir nämlich Kürzungen haben, selbst in Bayern. Mhm. Aber es hilft ja nichts. Also wir machen halt, was wir machen können. Und wenn ich sage, wir schulen WissenschaftlerInnen, dann wir haben tatsächlich eine eigene Schulungsreihe. Das ist wirklich ganz niedrigschwellig. Ja, das geht von wie mache ich Social Media, wie schreibe ich LinkedIn-Posts. Das können meine Kolleginnen selber anbieten. Wenn es darum geht, professionelle Medientrainings, dann müssen wir Trainings einkaufen und dann kann ich vielleicht im Moment ein oder zwei im Jahr machen. Ich müsste aber eigentlich bei 550 ProfessorInnen 10 oder 20 anbieten. Naja, 10 reicht vielleicht, 20 würde ich wahrscheinlich gar nicht vollkriegen. Und das kann ich nicht machen, weil ich kein Geld dazu habe. Aber wir haben einfach entschieden, wir lassen das eine nicht, weil das andere nicht klappt. Und wir werden uns da einfach ein bisschen langsamer dann weiter bewegen. Und Verlässlichkeit ist natürlich ein großes Thema, ein gutes Thema. Das haben wir aber alle wenig, glaube ich, im Hochschulbereich im Moment politisch. Einfach sozusagen jedes Mal wieder gucken, was sind für Ressourcen da und die auch richtig einsetzen. Also nicht zu sagen, oh, wir machen jetzt noch einen Kanal auf, weil das ist jetzt einfach wichtig. Mhm. Ja, also, sondern zu sagen, okay, was priorisieren wir auch und was lassen wir auch weg? Sich trauen, auch was wegzulassen.
Ne? Mut zum Abstellen, finde ich, ist ja sowieso ganz wichtig. Jetzt wollen wir aber nicht abstellen, sondern noch einen letzten Blick in die Zukunft werfen. Nämlich, wir haben vorhin schon ganz kurz über das Forum Wissenschaftskommunikation gesprochen, was in Stuttgart parallel stattfindet. Wir sind also gerade im Dezember 2025 und dort wurde über KI-Tools ganz viel diskutiert und die Community der Wissenschaftskommunikation spricht über Open-Data-Portale, über die partizipativen Formate, haben wir schon ganz viel zu gesprochen. Aber eben auch das Megathema KI. Was denken Sie, was wird 2026 den Unterschied machen in der Wissenschaftskommunikation an HAWs, und vielleicht im Besonderen bei UAS 7.
Das wüsste ich auch gerne, Herr Dellmann.
Wo ist die Kristallkugel hier im Raum? Also beim Megathema KI wird es mit Sicherheit darauf ankommen, die Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgehen, ob wir dort Unsicherheiten ein Stück weit eindämmen können, ob wir einen kritischen Umgang mit diesem Thema auch tatsächlich befördern können, ob wir Reflexion dazu lassen, aber auch Experimentierräume zulassen. Ich denke, dieses Thema wird uns in der Wissenschaftskommunikation auch in diesem Bereich sehr beschäftigen. Sie sprachen gerade auch noch Open Access, Open Data, Open Source an. Das dürfte ein weiteres wichtiges Thema werden, ob 26 oder 27, da fehlt mir jetzt die Kristallkugel, aber es dürfte ein Format sein, bei dem wir noch viel mehr Zugang in die Gesellschaft auch ermöglichen können. Deswegen dürfte das das zweite große Thema werden.
Mhm. Christina?
An der Hochschule München ist es, glaube ich, schwierig im Moment mit einem Professor oder einer Professorin zu sprechen, ohne irgendwann auf dieses Thema KI zu kommen. Vielleicht eher noch in der Lehre im Moment als in der Forschung. Also in der Forschung wird das, glaube ich, ganz vielfältig auch schon eingesetzt. Aber Lehre ist natürlich ein riesiges Feld. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir eine Studienfakultät haben, die sich genau mit diesem Thema AI, KI beschäftigt, die Studien herausgeben, Diskriminierung von Ostdeutschen durch KI, Energieverbrauch durch KI. Also das ist einfach ein Thema, was in der ganzen Hochschule drin ist und was uns beschäftigt und bewegt. In der Kommunikationsabteilung, vielleicht ist auch nochmal ein interessanter Blick, da sagen meine Kolleginnen, das ist doch unser Mitarbeiter. Also es gibt halt den KI-Mitarbeitenden,
den Assistenten,
Assistenten, vielleicht manchmal sogar schon ein bisschen mehr. Also meine Stellvertreterin sagt immer, ich sehe, das ist ein KI-Text. Das müssen wir überarbeiten. Aber wir nutzen das natürlich. Wir stellen jeden Monat, stellt eine Person aus der Abteilung ein neues Tool vor oder Erfahrungen mit einem Tool. Wir prompten gemeinsam. Also wir versuchen uns da zu schulen. Ist ein riesiges Thema. Die jungen Kolleginnen haben da durchaus auch Berührungsängste gar nicht, aber Ängste, würde ich sagen, weil es teilweise gerade im Marketing ist disruptiv, was passiert. In der Redaktion ist es im Moment eher noch eine Hilfe. Aber ist schon sozusagen, alle stehen da mit großen Augen und großen Ohren und gucken, was da noch passiert.
Beschäftigt auf jeden Fall alle. Ist vielleicht eine gute Überleitung zur letzten Frage, nämlich unserer Standardfrage, nenne ich es mal, nämlich der WISCOM-Vision. Obwohl wir gar nicht so sehr über Ressourcenmangel gesprochen haben, ist ja immer noch mal schön, sich in den Moment zu versetzen. Wie wäre es eigentlich zu träumen? Also es gibt alle Ressourcen der Welt, alles Geld, alle personellen Voraussetzungen, alle Tools, die ich gerne hätte, die rechtliche Absicherung von allem. Wenn Sie das hätten, was würden Sie, nicht generell an Ihrer Institution, aber in der Wissenschaftskommunikation gerne machen, Herr Dellmann?
Ich würde gerne die Frage noch erweitern. Ich hätte dann gerne auch alle Zeit der Welt.
Auch diese Ressourcen stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Wir hatten ja an mehreren Stellen schon gesagt, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Wir haben gewaltige Herausforderungen, die wir wirklich nur gemeinsam lösen können. Und zwar Politik, Gesellschaft, Unternehmen, Hochschulen und alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam Argumente austauschen können, um gemeinsam Lösungen für die wirklich dringenden Probleme zu finden. Wirklich dringende Probleme im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich, auch im ökonomischen Bereich. Und das wäre mein Wunsch, dass wir da mit unendlich viel Ressourcen, die Sie mir ja gerade versprochen haben, diese Lösungen dann auch gemeinsam angehen können und auch Lösungen erarbeiten können.
Mhm. Christina.
Ich fange ein bisschen kleiner an.
Ich wollte sagen, vielleicht kriegen wir noch eine Best Practice handhabbare. Also
das ist toll, aber das ist schon sehr visionär. Ich wünsche mir tatsächlich Ressourcen für Befähigung, für mehr Befähigung, für alle, die Bock auf Wissenschaftskommunikation haben und dann rausgehen. Also unser Wissen vermitteln in die Gesellschaft, aber auch hören, was sind denn da auch überhaupt Probleme und was müssen wir angehen und dann in Co-Creation-Formaten, die wir auch schon durchführen, einfach gemeinsam Projekte entwickeln und Lösungen entwickeln. Und wir sehen, da wo wir das machen, da funktioniert das total gut durch so einen Perspektivenwechsel. Also wenn wir nennen das Quadruple-Helix, wenn wir Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Verwaltung zusammenbringen, ja, und zusammen wirklich ganz nah und ganz konkret am Problem arbeiten. Und das wäre total klasse. Und ich würde gerne tatsächlich mein Statement dann enden. Und, oder so wie unsere Wissenschaftsstrategie oder Kommunikationsstrategie endet, nämlich mit einem Zitat von Sir Mark Walpole. Das ist ein Berater der britischen Regierung in Klimafragen. Und er hat gesagt, Science isn't finished until it's communicated. Und das wäre toll. Also wenn wir wirklich, wenn Wissenschaftskommunikation so ein ganz selbstverständlicher Teil von Praxis, von wissenschaftlicher Praxis wird.
Mir bleibt an dieser Stelle einfach nur Danke zu sagen. Danke für dieses Gespräch, was wir hier in Berlin führen konnten. Danke an alle Zuhörenden. Alle Links und Hinweise zur App zum Beispiel, die ich mir sehr intensiv angucken werde, aber auch zur Strategie, die ihr aufbereitet habt. Alle anderen Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen zu dieser Folge, zu dieser Live-Folge, die wir dann auch wieder vielleicht ins Gespräch bringen. Und vielleicht kommen wir ja auch Ende 26 nochmal zusammen und gucken mal, was in 2026 so passiert ist. Ich finde nämlich, die Vision war gar nicht so weit voneinander entfernt, auch wenn Sie gesagt haben, Sie kommen von verschiedenen Seiten. Ich glaube, es braucht weiter die Gesprächsformate, wie auch hier auf der Tagung. Wir werden noch weiter tagen morgen. Das war Zeit für Wisscom, live von der Tagung hier in Berlin. Wahrscheinlich die letzte Folge diesen Jahres. Wir sind im Dezember. Wir hören uns aber ganz sicher 2026 wieder. Bis dahin allen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue Jahr mit viel Zuversicht. Herzlichen Dank.
Dankeschön.